D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Montag, der 5. September 2016 und wir gehen heute mal zu Fuß. Lassen Fahrrad und Öffis einfach mal ganz bewusst stehen. Und das mit dem Zu-Fuß-Gehen, das machen wir Jule Hoffmann nach. Die ist nämlich einfach mal 4 Wochen zu Fuß durch Berlin gelaufen. Und mit ihr sprechen wir darüber, wie gut das funktioniert hat und was noch verbessert werden könnte. Berlin will nämlich verbessern und hat jetzt als erste Stadt in Deutschland eine Fußverkehrsstrategie beschlossen. Gleich Thema hier in der Redaktionskonferenz. Außerdem müssen wir über die Avocado sprechen. Pascal Fischer aus der D-Radio-Wissen-Redaktion ist mit mir im Studio.
Hallo.
Hallo, grüß dich. Ich bin ja zugegebenermaßen schon ein echter Avocado-Fan und damit bin ich nun wirklich nicht alleine. Eine Avocado ist im Trend, ist eine richtige Hipsterfrucht, aber vielleicht gar nicht mal so gut wie ihr Image, ne?
Nee, das ist unglaublich wasserintensiv, die Dinger heranzuzüchten und da wird eine Menge Wald gerodet, in Mexiko zum Beispiel.
Reden wir gleich drüber, hier in der Redaktionskonferenz mehr Avocado mit mir. Sebastian Sonntag, das bin ich, Tag zusammen.
D-Radio Wissen.
Zu Fuß gehen ist so ein bisschen wie mit der Hand schreiben. Man macht es irgendwie nicht mehr so richtig. Wenn man irgendwo hin muss, dann nimmt man das Fahrrad oder die Öffis und wenn es mal weiter weg geht, dann vielleicht auch mal ein Auto. Dabei ist zu Fuß gehen echt unterschätzt. Und ich meine jetzt nicht hier so den schönen Sonntagnachmittagsspaziergang. So im Alltag und gerade in der Stadt, je nach Ampelschaltung und je nachdem, welche Öffis es da so gibt in der Stadt, da kann man sogar schneller unterwegs sein. Sogar als mit dem Rad. Außerdem spart man sich das Parkplatz suchen und das Abschließen mit dem Rad. Damit es sich noch geschmeidiger läuft, hat Berlin als erste Stadt in Deutschland jetzt eine Fußverkehrsstrategie. Gerade frisch verabschiedet vom Senat. Darüber habe ich mit Jule Hoffmann gesprochen. Jule ist 4 Wochen zu Fuß durch Berlin gelaufen, während sie ihre Masterarbeit geschrieben hat. Zuerst wollte ich natürlich von ihr wissen, warum sie das eigentlich gemacht hat.
Ja, also da kam vieles zusammen, wenn ich das so rekonstruiere. Also ich bin einfach gerne draußen und bewege mich gerne, was ja schon mal ganz wichtige Voraussetzungen sind, wenn man sowas machen will. Und mir stand eben so meine Masterarbeit bevor und ich war schon so halb deprimiert, immer mit dem Gedanken, jetzt ganz viel am Computer sitzen zu müssen. Und Berlin, ich wohne seit 6 Jahren schon in Berlin und habe immer noch, also ich werde dieses Gefühl nicht los, diese Stadt nicht wirklich zu kennen. Also ich wohne auch noch in Neukölln und komme da nicht so oft raus und ja, im Prinzip hatte ich dann auf einmal diese simple Idee, das zu machen und die hat mich total fasziniert sofort und ich habe das dann gleich so als Challenge gesehen, okay, ich mache das jetzt 4 Wochen und ja.
Was war die größte Herausforderung beim Zu-Fuß-Gehen?
Ach, eigentlich alles. Also in Berlin zu Fuß gehen ist wirklich nicht ohne. Also es war es ist einfach eine extreme Einschränkung, wenn man sich in einer Stadt wie Berlin nur zu Fuß bewegen will. Man schließt sich quasi selber so ein bisschen aus vom alltäglichen Leben. Und ich hatte eigentlich ziemlich schnell die Nase voll. Ich hätte auch ziemlich schnell aufgegeben, wenn nicht alle Freunde von mir auch so begeistert gewesen wären von meiner Idee und immer gesagt haben, nein, mach das und du kannst auch hier übernachten, wenn du den Rückweg nicht mehr schaffst. Und so bin ich da irgendwie durchgekommen.
Echt, deine Freunde waren begeistert. Ich habe mich ja dann gefragt, ob du dann überhaupt noch Leute hattest, die dich angerufen haben, weil mal eben irgendwie kurz auf ein Käffchen verabreden mit dir. Das ist ja dann schon schwierig, zumindest wenn er dann in den nächsten Stadtteil muss, ne?
Ja, tatsächlich war es auch so ein bisschen so, dass ich glaube, irgendwann auch alle genervt waren, weil sie sich immer entweder nach mir richten mussten oder mir gleich einen Schlafplatz anbieten. Aber ja, und ich muss auch sagen, tatsächlich habe ich mich zeitweise ziemlich einsam gefühlt, weil man wird ganz schön zum Außenseiter. Also nicht nur, dass man nicht mehr mit anderen U-Bahn und S-Bahn fährt und so einem normalen Leben teil hat, sondern auch, weil man echt in einsame Stadtteile gerät, wo kein Mensch auf der Straße ist. Also es ist wirklich so, es gibt so ein bisschen so Geisterstadtteile, die man einfach sonst nicht sieht. Mhm. Und genau, man trifft seine Freunde nicht so häufig, weil es einfach immer ein Riesenprojekt wird, sich zu treffen.
Ist durch das Zu-Fuß-Gehen mal was richtig schief gegangen? Also weiß nicht, vielleicht weil du mal eine Strecke hart unterschätzt hast?
Ja, ich hatte mal einen so richtig beschissenen Tag, erinnere ich mich, wo ich dachte, ich gehe mal schön am Landwehrkanal entlang zum Zoo und dachte so am Wasser, das ist doch bestimmt super und dann kommt da so eine Strecke, die ist wirklich sehr lang, also gefühlt quasi 10 Kilometer, wahrscheinlich sind es nur 3 oder so, wo man extrem an so einer krass lauten Schnellstraße die ganze Zeit lang geht und auch fast keine Möglichkeit hat, von dieser Straße wegzukommen. Und ich weiß noch, ich hatte irgendwie plötzlich total Hunger. Es hat super krass geschifft. Und ich war wirklich so ein bisschen verzweifelt und dachte so, also das war so der Tag, an dem ich dachte so, jetzt höre ich auf, es reicht. Das ist nur schrecklich.
Reden wir doch über die schönen Momente. Gab es da so richtig schöne Momente, wo du jetzt sagst, das hätte ich mit der Bahn oder mit dem Rad auf jeden Fall verpasst?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt immer schöne Momente. Es geht schon los, wenn man aufbricht zu Fuß in Berlin, dann überkommt einen einfach so ein wahnsinniges Freiheitsgefühl, weil man einfach also ausbricht aus diesen normalen Strukturen und du hast einfach so dieses Gefühl, jetzt du kannst überall hingehen. Das ist so ein bisschen wie, ich kann mir alles kaufen. Also ich habe jetzt wirklich Zeit, und diese Stadt zu entdecken. Und das macht euphorisch, und auch die Bewegung, also das Gehen an sich, macht euphorisch. Also wirklich, man kommt so ein bisschen wie auf Drogen irgendwann, weil man... Gehen regt das Denken an, ne? Das ist ja auch schon wissenschaftlich belegt. Man kommt wirklich so ins Nachdenken über die Stadt und erfährt die Stadt auch so ästhetisch, also anders, als man das sonst hat. Mhm. Man guckt sich die Stadt halt an, das macht man sonst nicht. Und das ist irgendwie eine schöne Erfahrung.
Nach diesen 4 Wochen Erfahrung, wenn du jetzt 3 Wünsche frei hättest, was würdest du dann jetzt so als Ex-Extremfußgängerin dir von der Stadt Berlin wünschen?
Vor allem weniger Autos. Also ich finde es ganz lustig, dass ich das sage, weil ich habe das immer so total als überkommen empfunden, dass man auf Autos schimpft, so wie auf den Fernseher, der süchtig macht oder so. aber tatsächlich sind die Autos ein Riesenproblem. Also das ist einfach, das macht einem das Leben als Fußgänger echt schwer. Also die sind überall, es sind viel zu viele. Ich habe auch neulich mal gelesen, es gibt irgendwie 800.000 Autos zu viel in Berlin. Eigentlich könnte man die Mobilität sozusagen anders ausrichten. Und die nehmen auch super viel Platz ein, natürlich, ne, durch Parken, also im öffentlichen Raum. Es ist alles zugepackt mit Autos, und es ist einfach, als Fußgänger kriegt man das dann richtig mit, und es stresst auch, also es macht es halt auch gefährlich. Man braucht jetzt nicht super moderne Radfahrwege, ne, für Radfahrer ist ja immer das Thema schöne Radwege, weil im Prinzip zu Fuß bist du super flexibel, du kannst auch über alle möglichen Stolpersteine steigen, aber die Autos, die stören halt wirklich.
Gehst du jetzt mehr zu Fuß als früher nach der Erfahrung oder vielleicht auch weniger?
Nee, ich hatte wirklich, also ich bin, glaube ich, gar nicht mehr zu Fuß gegangen, weil ich erstmal so richtig genug hatte davon. Aber tatsächlich hat sich so ein bisschen mein innerer Stadtplan sozusagen verändert. Also die Relation, weiß nicht, eine Stunde Radfahren ist für mich jetzt irgendwie überhaupt kein Problem mehr. Das war früher immer so, boah, nee, ich nehme die Bahn. Jetzt ist es so, dass ich denke, nee, wieso, ist doch super. Also ich fahre viel mehr Fahrrad tatsächlich, weil ich keine Lust mehr habe auf diese Abhängigkeit von den Verkehrsmitteln.
Jule Hoffmann ist 4 Wochen lang durch Berlin zu Fuß gelaufen, damit sie ein bisschen Bewegung hatte während ihrer Masterarbeit und um ihre Stadt kennenzulernen. Hat funktioniert, auch wenn sie jetzt wieder eher mit dem Rad unterwegs ist. Du guckst noch, ich weiß nicht, mal sagen, vorsichtig skeptisch, Pascal.
Ja, es sind ja doch verdammte Strecken, die es dazu erlaufen geht.
Gerade in Berlin. Naja, vielleicht dann doch lieber die Öffis oder das Fahrrad. Aber ein schönes Experiment.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Dick, kräftig oder zäh? Oder doch lieber zart und mild? Und wie viel darf eigentlich drauf? Über Käse auf der Pizza wird schon lange gestritten, und das Käserad, das wollen wir jetzt auch gar nicht erst anschneiden. Aber damit wir nicht nur heiß diskutieren, sondern auch mal ein bisschen was zu feiern haben, gibt es natürlich auch den passenden Ehrentag. Und der ist heute. Der Tag der Käsepizza. Pascal Fischer, wer hat denn sich das bitte ausgedacht und vor allem warum bitte?
Ja, es gibt 2 Hashtags, die man findet. National Cheese Pizza Day und Cheese Pizza Day. Und es ist wohl ein US-amerikanischer Exportschlager. Der macht sich jetzt mittlerweile auch in internationalen Kalendern kurioser Feiertage breit. Wer sich das ausgedacht hat und warum, ist völlig unklar.
Klar.
Es gibt viele solcher Food Days, muss man sagen. Naja, online heißt es auch salbungsvoll, Anerkennung und Bewusstsein für Käsepizza solle gefördert werden.
Natürlich. Okay, ja. Ich habe verstanden, gerade geht im Netz die Käsepizza richtig steil. Was schreiben die Leute denn da so?
Naja, wie die perfekte gigantomanische Pizza aussieht und schmeckt. Mhm. Namensvetter Pascal schreibt zum Beispiel, Käsepizza mit 4 Sorten Käse. Nochmal mit Käse überbacken, kann ich.
Ist die Frage, ob man das von dem Käse unten drunter dann noch schmeckt mit dem Käse oben drüber. Aber gut, ja, genau. Keine Detailfragen.
Amira bei chefkoch.de. Hi, ich überbacke auf Pizza Büffelmozzarella. Mm. Unschlagbar, auch meine 11-Jährige isst keinen anderen Käse mehr auf Pizza oder Aufläufen. Es ist ihr alles zu lasch.
Klar.
Jo. Und natürlich gibt's auch viele Gags. Lasse schreibt, Mama, wieso heißt mein Bruder Gandalf? Weil ich Herr der Ringe so mag. Und was ist mit mir? Schlaf jetzt, Käsepizza. Und User Andi-Substanz schreibt, nicht zu Unrecht, heute ist Tag der Käsepizza. Und ich verstehe diesen Tag nicht. Gibt es denn auch Pizza ohne Käse?
Diese philosophische Frage, mit der lassen wir euch jetzt hier allein. Vielleicht hilft da auch der Gang zum nächsten Dönerladen weiter. Heute ist Tag der Käsepizza. Pascal Fischer aus der D-Radio Wissen Redaktion hat uns erklärt, was eine gute käsige Pizza ausmacht. Und wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid, mehr Pizza gibt's im Netz. Hashtag Cheese Pizza Day ist da der passende.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Heute ist der G20-Gipfel zu Ende gegangen. In China, in Hangzhou, südwestlich von Shanghai. Die Staats- und Regierungschefs der führenden Industrie- und Schwellenländer waren mit dabei, also auch Angela Merkel, Wladimir Putin oder Barack Obama. Das ist ein Wirtschaftsgipfel und deswegen war das wichtigste Thema in den letzten zwei Tagen mehr Wachstum. Es wurde aber auch über Flüchtlingsströme und das Weltklima geredet. Und es gab immer mal wieder Stress, zum Beispiel zwischen den USA und China. Was da jetzt am Ende bei rumgekommen ist, darüber habe ich mit Jan Böscher gesprochen, der für D-Radio Wissen in China mit dabei gewesen ist. Und als erstes wollte ich wissen, was denn wirklich Konkretes da am Ende bei rumgekommen ist oder waren es am Ende wieder nur Absichtserklärungen?
Naja, G20 steht immer eher für vage Absichtserklärungen, weil das ist keine Gruppe, die irgendwie eine Möglichkeit hat, Mitgliedern auf die Finger zu klopfen, wenn sie nicht machen, was sie, dem sie dazu gestimmt haben. Also aus dieser Sicht eher vage. Die beteiligten Länder haben sich geeinigt, dass sie die Weltwirtschaft stärker ankurbeln wollen. Es soll mehr Innovationen geben. Wir hören so Schlagworte wie Internet zum Beispiel. Man will aber auch versuchen, dass das Wachstum auch wirklich alle erreicht, also auch zum Beispiel Entwicklungsländer mehr mitnehmen können oder auch ärmere Leute mehr mitnehmen können. Man hat auch zum Beispiel auf deutschen Wunsch hin über die Frage und die Probleme der Flüchtlinge gesprochen, Fluchtursachen, was kann man machen, um Menschen besser zu versorgen. Da gibt es einen Arbeitsauftrag, denn nächstes Jahr trifft man sich ja in Deutschland zum G20-Gipfel und bis dahin will man dort auch Lösungen erarbeitet haben.
Was wurde bei diesen Themen wie Flüchtlinge zum Beispiel oder auch Klimawandel-Thema besprochen?
Ja, Klima war ein Thema, aber das war eher so ein bisschen diplomatisches Schaulaufen, was wir da erlebt haben. Denn ganz am Anfang gab es ja ein Treffen zwischen US-Präsident Obama und dem chinesischen Gastgeber Xi und die haben beide gleichzeitig sozusagen gesagt, ja, wir unterschreiben das Klimaabkommen von Paris. Das war so ein bisschen Schau, damit die beiden zumindest ein positives Thema haben, über das sie reden können, weil sonst knistert es nämlich ziemlich zwischen den USA und zwischen China. Ansonsten hat man sich hier auf dem Gipfel mit dem Klima eher am Rande beschäftigt und hat gesagt, ja, man will den Klimaschutz weiter vorantreiben, das soll ein Thema sein, aber sehr konkret war das auf dem Gipfel nicht.
Mhm. Obama und Putin haben sich ja am Rande des Gipfels nochmal zusammengesetzt, um über eine Waffenruhe in Syrien zu sprechen. Ist da was bei rausgekommen?
Ja, das ist vielleicht die größte Enttäuschung dieses Gipfels. Obwohl das Thema Syrien gar nicht auf der Tagesordnung stand, hat es natürlich sehr die Gespräche der Präsidenten am Rande bestimmt. Und die Außenminister der USA und von Russland haben wirklich den ganzen Gipfel über probiert, einen Waffenstillstand zu verhandeln, sind da aber nicht vorangekommen. Präsident Obama sagt, es gäbe da auch wirklich Vertrauensprobleme zwischen den beiden Ländern. Deswegen habe man da nichts erreicht. Immerhin, die einzige Hoffnungsschimmer ist, die beiden Präsidenten, Putin und Obama, haben vereinbart, dass man es auf jeden Fall weiter probieren will, dass man weiter verhandelt.
Du hast eben schon angedeutet, es gab Spannungen zwischen China und den USA. Die haben sich sowieso im Moment ein wenig in den Haaren. Worum ging es da genau?
Naja, es gibt so Probleme wie zum Beispiel die Lage im südchinesischen Meer, dass die China sagt, das ist unser Gebiet und versucht das zu vereinnahmen. Die anderen Anlieger und auch die USA sagen, nein, das ist internationales Gewässer, das dürft ihr nicht. Höhepunkt war sozusagen Treppengate am Anfang des Gipfels, nämlich alle Präsidenten haben eine chinesische Treppe ans Flugzeug gerollt bekommen mit einem roten Teppich. Obama musste sozusagen eine eigene kleine Stiege herabsteigen. Er hat keine chinesische Treppe bekommen. Das ist in den USA sehr schlecht aufgenommen worden. Das Problem ist aber ein bisschen differenzierter, denn die beiden Länder haben, man glaubt es kaum, wirklich lange darüber verhandelt, welche Treppe verwendet wird. Und am Ende hatten die Chinesen nur eine Treppe mit einem chinesischen Fahrer, der kein Englisch kann. Das wollten die Amerikaner aber nicht. Also da gab es diplomatische Verstimmung deswegen. Das zeigt einfach so ein bisschen, man kann da ein bisschen drüber lachen, aber es ist ein Symbol dafür, dass es wirklich an allen Ecken und Enden zwischen den USA und China knistert, also zwischen der etablierten Weltmacht und der aufsteigenden Weltmacht. Immerhin, die beiden Präsidenten haben am Ende dann doch am See gesessen und Tee getrunken.
China hat den G20-Gipfel ja zum ersten Mal ausgerichtet. Ist es den Chinesen gelungen, ein guter Gastgeber zu sein? Lassen wir mal die Flugzeugtreppengeschichte außen vor.
Kommt drauf an, wie man fragt. Also, Journalisten, Reporter hier haben wirklich schon gemerkt, dass man nicht in einem freien Land ist, sondern in einem kommunistischen. Da gab es schon wirklich eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung, die dazu führte, dass man wirklich auch immer nur das sah, was man auch sehen sollte. Bürgerrechtsgruppen, die Zivilgesellschaft war bei diesem Gipfel auch eher außen vor, was eigentlich nicht in der G20-Tradition steht. Auch von dort gab es Kritik. Aber den Chinesen ging es darum zu zeigen, dass sie eine Weltmacht sind, dass sie so etwas können. Und was Perfektion angeht, was also ein neu gebautes Gebäude angeht, was Shuttlebusse angeht, was wirklich, wenn es darum ging, Fabriken abzuschalten, damit der Himmel ein bisschen blauer ist, da haben die Chinesen wirklich alles gegeben.
Der G20-Gipfel ist heute zu Ende gegangen. Jan Bösche ist für die Radio Wissen in China mit dabei gewesen und hat uns erzählt, was dabei rumgekommen ist. Knapp zusammengefasst kann man sagen, viele Worte, aber wenig Konkretes.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Und was essen gute Menschen? Klar. Avocado. Das war euch sicher auch schon vorher bewusst. Die Avocado hat längst Quinoa und erst recht Rucola als Hipster-Food verdrängt. Foodblogs empfehlen Apfel, Avocado, Smoothies oder Miso Tahini Avocado Toast. Sogar Edeka springt auf den Hipster-Hype und hat im Netz die grüne Frucht ordentlich beworben. Natürlich auf Instagram. Kein Wunder, da findet man noch über 190.000 Einträge, wenn man nach Avocado sucht. Wird aber auch klar, warum, wenn man sich mal anschaut, was dieses kleine Ding so kann. Reich an ungesättigten Fettsäuren, Vitamin E, Kalium und Folsäure und sie sollen den Blutzuckerspiegel konstant halten, hautweich machen und die Cholesterinwerte verbessern. Also schmieren wir sie uns aufs Brot oder schneiden sie uns in den Salat. Eine Folge, die Preise auf dem Weltmarkt, die steigen. Eine wirkliche Katastrophe bedeutet der Avocado-Boom aber für Mexiko, dem weltgrößten Anbauland. Pascal Fischer aus der D-Radio-Wissen-Redaktion, machen wir mal der Reihe nach. Warum ist denn dieses Ding so hip? Mode? Zufall?
Nein, kein Zufall. Unter Gottes Aufsicht haben die Länder nämlich einst Maskottchen gewählt, Australien das Känguru, Brasilien das Faultier, die USA Weizen und so weiter.
Australia selects the kangaroo. Brazil selects the sloth. The United States selects wheat. And Mexico selects
beach, 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 beach.
The avocado!
Great pick. That makes a ton of sense. Rich volcanic soil.
Perfect weather.
That'll make avocados from Mexico the ideal year-round snack.
Aha.
Ja, ja, also Mexiko hat sich dann die Avocado genommen. Mhm. Viel Sonne, der ideale Ganzjahressnack, meinte eine Jury wie aus einer Castingshow. Okay, das war jetzt nur eine spaßige Werbung vom vergangenen US Super Bowl, aber das zeigt dieses echt krasse Marketing bei der Sache. Da kosten nämlich 30 Sekunden Werbung 4 Millionen Euro. Uff. Ist sonst nur so die Spielwiese von BMW und so weiter.
Und jetzt auch von der Avocado. Aber damit hat es wahrscheinlich nicht angefangen, oder?
Nee, seit über 40 Jahren läuft diese Marketingmaschinerie jetzt schon. Menschen in Avocado-Kostümen bieten in der Fußgängerzone Häppchen an. Überall Werbung, heute natürlich dann auch im Internet, wo auffällig viele begeisterte Kommentare zu lesen sind. Wer die wohl alle schreibt. Mhm. In den USA gibt man 40 Millionen Euro fürs Marketing aus. Das ist 10-mal mehr als für die Mango und die liegt ja letztlich neben der Avocado da im Regal. Ja. Auch in Deutschland gibt es eine neuere Kampagne mit Probierständen in Supermärkten jetzt wieder. Entdecke den Aroma-Gipfel, das sind Avocados aus Peru, angepriesen als Superfood.
Natürlich, als was sonst. Machen wir es mal ein bisschen konkreter, lass mal Zahlen sprechen. Wie hip und gefragt ist die Avocado denn genau?
Ja, nach Deutschland haben wir 2013 noch 10.700 Tonnen importiert. Zuletzt waren das schon 16.000 Tonnen. Und noch krasser ist das in den USA. Der Pro-Kopf-Verbrauch ist in den letzten 1,5 Jahrzehnten gestiegen, und zwar von 2 Pfund auf 7 Pfund pro Jahr. Mhm. Das muss natürlich irgendwo herkommen. Das kommt aus Mexiko. Im ersten Jahrzehnt des Jahrtausends sind die Anbauflächen dort extrem gewachsen, von 95.000 Hektar auf 134.000 Hektar.
Und damit sind wir bei den Schattenseiten. Ich habe es eben schon angedeutet, der Boom, der hat auch Schattenseiten und eben gerade in Mexiko. Welche sind das genau?
Naja, man holzt dort vor allem illegal dann Wälder ab, insbesondere im Bundesstaat Michoacán im Westen des Landes. Da erntet man 40% aller weltweit angebauten Avocados, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Pro Jahr werden bis zu 4000 Hektar Wald des Weiteren dann wieder für Avocado-Felder gerodet. Das sagt Jaime Navia von der Umweltschutzorganisation GIRA. Avocados wachsen auch oft unter Nadelbäumen und naja, die holzen die Bauern dann wohl doch irgendwann ab, damit die Früchte noch mehr Sonnenlicht bekommen. Mhm. Alles ist auch extrem wasserintensiv. Solche Avocado-Felder, die saufen doppelt so viel wie Nadelwälder. Mhm. Und immer mehr Pestizide kommen dann natürlich auch logischerweise ins Trinkwasser.
Trinkwasser, das bedeutet, das betrifft auch die Menschen, die da leben.
Ja, ja, auch nochmal auf eine ganz andere Weise wieder. 80% der Wälder gehören eigentlich so kleinen Dorfgemeinschaften. Und die bewirtschaften alles gemeinsam. Und wenn jetzt so Großkonzerne ankommen, alles aufkaufen, dann zerfallen wirklich diese sozialen Strukturen.
Mhm. Können die Behörden vor Ort denn da irgendwie gegensteuern?
Ja, Mitte August hat die Staatsanwaltschaft dieses Bundesstaats Michoacán 4 illegale Felder geschlossen. Sogar die Bundespolizei hat Ende Juli ein Dutzend Verdächtige festgenommen. Aber Wie das so ist, in diese Hochebenen, wo sich auch viel abspielt, da kommt man nur schwer, die sind schwer zugänglich, da nützen auch Offensiven mit tausenden Soldaten und Polizisten nichts. Da sind wirklich Verbrechersyndikate und auch Bürgerwehren am Ruder.
Hipsterfrucht Avocado. Sie ist gefragt, weil wir alle Opfer einer geilen Marketingstrategie sind. Der Anbau der Superfrucht zerstört allerdings Umwelt und traditionelle Dorfgemeinschaften. Warum? Das hat uns Pascal Fischer erzählt aus der D-Radio Wissen Redaktion.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
So richtig weiß man nicht, wie man sich so das Leben eines BND-Agenten vorstellen soll. Der BND, der ist unser Nachrichtendienst in Deutschland, und der BND, der ist nicht unumstritten. Gerade nachdem in der NSA-Affäre aufgedeckt wurde, dass der BND den amerikanischen Kollegen geholfen hat beim Spionieren, offensichtlich auch in Deutschland. Und so richtig weiß man ja auch eigentlich nicht, was die da so wirklich machen. Das ändert sich jetzt, zumindest ein bisschen. Hier und da öffnen sie mal die Türen für die Medien. Am bisher weitesten gingen die Türen für Philipp Grüll und Matthias Sebening auf. Die beiden, die haben einen Dokumentarfilm über den BND für die ARD gemacht. Und die durften nicht nur aufs Gelände in Pullach, sondern sie durften auch mit BND-Agenten reden. Was die beiden da so erlebt haben, das hat mir Philipp Grüll erzählt. Und ich wollte zuerst mal von ihm wissen, wie er denn überhaupt reingekommen ist und wie lange das überhaupt gedauert hat, bis sie drin waren.
Na, es ist schon so, dass man seine Daten, die Daten der Teammitglieder, Kameramann, Tonassistent, Fahrer, derjenige, der die Schienen für die Kamera aufbaut und so weiter, die muss man natürlich alle im Vorfeld einreichen. Dann dauert es ein bisschen, was da geprüft wird, weiß ich leider auch nicht. Aber dann irgendwann darf man rein. Man muss aber auch sehr genau angeben, was man filmen will, welche Gebäude. Und da wird dann auch jedes einzelne Motiv überprüft. Also es gab durchaus Gebäude, wo es hieß, die wir gerne gedreht hätten, wo es hieß, das geht leider nicht. Oder bei bestimmten Gebäuden hieß es ja, aber nur von der Seite aus und von der Seite aus nicht. Mhm. Was sehr interessant ist, weil man kann es als Außenstehender wirklich nicht nachvollziehen, welcher Logik das folgt. Also bei manchen Motiven denkt man sich, das könnte sicherheitsrelevanter sein eigentlich.
Werden wir mal konkret. Wie kommt man darauf aufs Gelände? Augenscanner, DNA-Abgleich oder geht man da einfach durch eine Tür?
Ja, es ist dann doch relativ unspektakulär. Also was man machen muss, klar, Handy abgeben, Computer abgeben, darf man nicht mit reinnehmen, dann kriegt man einen Begleiter an die Seite gestellt oder mehrere Begleiter für jedes Auto, mit dem man sich da bewegt. Einen. Mhm. Klar, man ist unter Aufsicht, damit man nicht ausbüchst und irgendwelche Gebäude geht, wo man nicht hin soll. Aber dann, genau, wird man da betreut und kann sich bewegen und ja, eigentlich sehr, sehr viel sehen. Ja.
Wie hat es da drin ausgesehen? Ist das eher so Behörde oder gab es dann auch irgendwie die Vollpanzertüren, wo Restricted Area drauf stand?
Es ist natürlich so, man bekommt einen bestimmten Teil zu sehen. Man weiß natürlich nicht, was gibt es sonst noch. Also das ist das eine. Das andere ist, es gab dann schon auch Gebäude wie das neue Rechenzentrum. Da sieht man von außen eine recht futuristische Metallhaut, mehr oder weniger. Also ein Gebäude hinter so einer Metallwand. Aber was da drin ist, reinschauen darf man nicht. Mhm. Für den Rest des Geländes gilt, dass es an erstaunlich vielen Stellen ja direkt ein bisschen verfallen ist. Also man hat dort seit Jahrzehnten, macht man das eigentlich so, wenn man was nicht mehr braucht, kümmert man sich eigentlich nicht mehr so richtig drum. So ist zumindest mein Eindruck und so hat es auch der ehemalige BND-Präsident Wieck gesagt im Interview. Mhm. Also da gibt es beispielsweise ein Gebäude, das nennt sich Waldhaus. Dort wurden jahrzehntelang die BND-Agenten ausgebildet. Also da fand die Ausbildung statt und das war irgendwann baufällig. Und seitdem steht so da, da blättert die Farbe ab, da sind Spinnweben. Wenn man reingeht, ist es fast ein bisschen gespenstisch. Da ist so eine alte Tafel, da ist noch mit Kreide, sind noch die Schemen zu erkennen, wo jemand irgendwie 1996 dran geschrieben hat. Krass. Ja, es wurde mit dem Schwamm weggewischt, aber man sieht es noch ein bisschen. Es ist so, als hätte irgendjemand die Zeit einfach angehalten da drin.
Du hast bei deinem Besuch auch mit Spionen sprechen dürfen, was ja auch ziemlich ungewöhnlich ist. Was haben die Agenten erzählt oder was durften sie erzählen?
Ja, also am spannendsten war eigentlich ein Interview, das wir geführt haben mit Volker Förtsch. Der war sehr lange beim Bundesnachrichtendienst, über Jahrzehnte, seit den 50ern, seit den Anfängen bis Ende der 90er, hat sehr, sehr viel erlebt. Und mit dem waren wir drin, den konnten wir auch drinnen interviewen. Und das war schon interessant, an welche Episoden er sich dann erinnert hat, zum Beispiel in der sogenannten Präsidentenvilla. Da gibt es so einen Sitzungsraum. Und da hat er dann erzählt, ja, hier fällt ihm ein, dass beispielsweise mal ein Geheimdienstchef aus einem anderen Land da war. Also das kam oft vor, aber da war einer da aus dem Irak, meinte er. Und der war sehr jung und man habe ihn damals gefragt, wie er denn so jung an diese Position gekommen ist. Und der Herr Fertsch sagte, dass dieser Geheimdienstchef damals sagte, naja, er hat halt seinen Vorgänger erschossen. Also ja, so viele skurrile, seltsame, sehr interessante Episoden.
Und schon so ein bisschen James Bond eigentlich, ne?
Ja, einerseits ja. Den Eindruck hat man auch ein bisschen, wenn man dann im ehemaligen Bunker Hagen, also weil man muss wissen, das war früher eine NS-Siedlung, das ganze Gelände. Und da gab es einen Führerbunker für Hitler in den 40ern, wurde der gebaut während des Krieges. Und dort, wo früher quasi der Bunker war, dort trainieren jetzt die BND-Agenten an der Waffe. Dort ist ein Schießstand drin. Und da, klar, da kriegt man dann schon so ein bisschen, ja, wird es ein bisschen James Bond-mäßig. Andererseits gibt es aber dann eben diese ganzen anderen Ecken, wie ich es gerade beschrieben habe, alte Baracken, vor denen irgendwelche Pilze in der Wiese wachsen, wo es dann eigentlich nicht so glamourös ist wie bei James Bond.
Philipp Gröhl und Matthias Sebening haben es geschafft. Sie durften für ihren Dokumentarfilm Rauf aufs Gelände vom BND in Pullach. Bisschen von dem, was sie da erlebt haben, hat Philipp uns gerade schon erzählt. Und die Doku der beiden, die gibt es heute Abend im Ersten um 23.30 Uhr und danach natürlich in der ARD Mediathek.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Zu so später Stunde werden wir jetzt hier mal schlüpfrig mit einem echten Knaller aus der Wissenschaft. Brasilianische Forscher behaupten, Michelangelo, der hat vor mehr als 500 Jahren Schweinskram an die Decke der Sixtinischen Kapelle im Vatikan gemalt, nämlich Vulvas. Bitte was, Pascal Fischer aus der D-Radio-Wissen-Redaktion? Ist das eine gesicherte Erkenntnis?
Naja, ein wenig Interpretation ist schon dabei, wie immer in der Kunstgeschichte. Der hat jetzt nicht einfach versteckten Porno da gemalt, der noch niemandem aufgefallen ist. Nein, aber Symbole, sagen die Forscher. Achtmal sind Widderschädel zu sehen und die gleichen ja durch diese geschwungenen Hörner dem Uterus der Frau.
Klar.
Gegenüber wiederum dieser Zeichnung liegen Dreiecke, deren Spitzen zeigen zu den Widderschädeln. Das bedeutet Sex.
Eindeutig.
Ja, Dreieck oben offen, V gleich Vagina, Dreieck unten offen gleich Penis. Naja, dann gibt es noch diesen Abschnitt, die Erschaffung Evas. Und da ist die These, Eva halte ihre Arme in einem Winkel wie in einem V, also ebenso eine schwülfeuchte Andeutung. Mhm. Das wäre also dann schon wirklich ein dickes Ding. Sex und Frauenlobpreis aus einer Zeit, in der die katholische Kirche noch diskutierte, ob Frauen überhaupt eine Seele hätten.
Vulven und Penisse in der Sixtinischen Kapelle versteckt gemalt. Sind wir mal ehrlich, wie weit ist denn das hergeholt?
Ja, so weit hergeholt ist das nicht. Die Renaissance-Maler haben oft versteckte Symbole und mehr platziert. Erst 2009 haben Forscher zum Beispiel entdeckt, Michelangelo hat sich selbst porträtiert in einer Nebenfigur seines letzten Gemäldes, der Kreuzigung des heiligen Petrus.
Porno im Herzen des Vatikan. Danke, Pascal Fischer aus der D-Radio Wissen Redaktion. Und warum liegt hier eigentlich Stroh?
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Laut Google Trends haben heute Morgen um 9 Uhr besonders viele Menschen nach dem Begriff Mietpreisbremse gesucht. Warum? Weil die Mietpreisbremse für einen weiteren Irrsinn auf dem irrsinnigen Wohnungsmarkt verantwortlich sein soll. Sie soll Vermieter dazu verführen, Wohnungen zu möblieren, um damit leichter die Mietpreisbremse umgehen zu können. In Stuttgart und München sei vor 4 Jahren jeweils nur rund ein Drittel der Wohnungen möbliert gewesen. Heute knapp 2 Drittel. Vermieter zwingen Mietern ihre mit Sperrmüll vollgestellten Butzen auf, um sie dann abzuziehen. So vielleicht? Interessante These. Stefan Beuting aus der D-Radio Wissen Redaktion hat heute versucht herauszufinden, ob da was dran ist.
Das Netz liebt ja die Unzufriedenen. In Foren sammeln sie sich und klagen. Also müsste es dort ja Menschen geben, die das erlebt haben mit diesen möblierten Wohnungen und ihrem Ärger jetzt Luft machen. Erster Check. Irgendjemand da, der sich über Preiswucher in möblierten Wohnungen beklagt? Nix. Irgendjemand da, der unmöbliert sucht, aber irgendwann aufgegeben hat und möblierte Kröten schlucken musste? Und wieder nix. Okay, anders. Wenn etwas auf dem Mietmarkt schiefläuft, dann erfährt das eigentlich immer ganz schnell der Mieterbund bzw. sein Geschäftsführer Ulrich Ruppertz.
Also wir haben bisher keinen Beratungsbedarf in diesem Zusammenhang gesehen. Also in unserer täglichen Rechtsberatung der örtlichen Mietervereine ist dieses Thema bisher nicht angekommen.
Beim Mieterbund also keine besonderen Vorkommnisse. Beispiele für den starken Anstieg waren ja Stuttgart und München. Anruf also beim Münchner Makler. In dem Fall Sebastian Matthias Hüber.
Also ich würde jetzt keinen signifikanten Trend dort erkennen.
Hüber erklärt das auf seiner Internetseite. Kurzfristige Mietverhältnisse möbliert, langfristige unmöbliert. Die Strategie, also Möbel reinzustellen, nur um den Preis bei langfristigen Mietverhältnissen hochzutreiben, hält er für unklug. Sein Rat?
Eher unmöbliert vermieten zu einem fairen Mietpreis und dafür aber 12 Monate Auslastung zu haben und eher jemanden zu finden, der dort auch für mehrere Jahre wohnt, dann ist die Rendite eigentlich größer, als wenn man theoretisch eine höhere Miete verlangen könnte, aber kein Mieter dafür findet.
Aus Maklersicht ist das also keine gute Idee, den Markt mit möblierten Wohnungen zu überschwemmen. Das lohnt nicht. Unglückliche Mieter, die zu hohe Mieten zahlen für möblierte Wohnungen, finden wir auch nicht. Was aber jeder weiß, in den letzten Jahren ist der private, kurzfristige Wohnungsmarkt, sprich Airbnb, kräftig in Fahrt gekommen.
Auch Geschäftsleute werden preisbewusster und auch zum Beispiel junge Familien, die jetzt sagen, Hotel ist natürlich schon immer ein anderer Kostenfaktor.
Leonie Loppe hat vor einem Jahr das Startup Welcome Wendy gegründet. Möblierte Zimmer oder Wohnungen vermieten und das Ganze drumherum, das ist ihr Geschäftsmodell. Und der Bedarf scheint groß zu sein.
Vermittlung der Wohnung, Reinigung der Wohnung, Kommunikation mit den Gästen. Komplette Abwicklung einfach, wirklich Full Service.
Das kann also schon sein, dass dieser Markt wächst. Aber in diesen Vermietungen steckt ja auch ein Teil üblicher Hoteldienstleistungen. Zu viele möblierte Wohnungen, das sieht sie jedenfalls nicht. Also noch einmal einen Schritt zurück. Möglicherweise stimmt ja was nicht mit dem Zahlenmaterial.
Ich denke, dass diese Zahl verifiziert werden muss. Das wäre der erste Schritt.
Machen wir. Bei Lorenz Tomschke vom Institut Empirica, die Zahlen zusammengestellt haben.
Wir haben herausgefunden, dass seit Aufzeichnung unserer Datenbasis im Jahr 2012 der Anteil möblierter Wohnungen am Gesamtangebot in den Top-7 Städten stetig gestiegen ist.
Die Datenbasis, das ist das Problem. Es handelt sich um Mietinserate aus Zeitungen, Immobilienplattformen von Internetanbietern. Und gezählt wird immer dann, wenn das Häkchen möbliert gesetzt wird. Aber mehr auch nicht.
Zunächst einmal, es handelt sich dabei um eine ganz einfache deskriptive Auswertung unserer Datenbank. Das heißt, wir haben keine umfassenden statistischen Analysen durchgeführt und können daher jetzt auch nicht feststellen, ob es da statistisch signifikante Zusammenhänge gibt.
Mein Einwand? Möblierte Wohnungen werden kurzfristig vermietet. Sie tauchen also öfter auf als eine Mietwohnung, die vielleicht einmal alle paar Jahre inseriert wird. Ich versuche das zu verstehen und Tomschke hilft so gut er kann.
Das heißt, je stärker der Anteil steigt von möblierten Wohnungen, umso stärker steigt eben auch der Anteil der möblierten Wohnungen am Gesamtangebot.
Aber mit jeder möblierten Wohnung mehr steigt ja der Anteil der möblierten Wohnungen nicht linear, sondern eher so exponentiell, oder?
Genau, es ist ein verstärkender Effekt. Stimmt.
Haben Sie den rausgerechnet?
Nein.
Aha. Und noch etwas, da hat mich Ulrich Ruppertz vom Deutschen Mieterbund draufgebracht. Ladenhüter und Wiederholungstäter werden ja doppelt und dreifach gezählt. Das heißt, vielleicht gibt es ein paar Vermieter, die meinen, sie müssten möbliert anbieten zu überhöhten Preisen, obwohl es keiner will. Die verstopfen dann ewig und 3 Tage die Inserate-Ecke, werden prima mit dieser Zählmethode erfasst, verfälschen die Statistik und führen zu merkwürdigen Überschriften wie Vermieter umgehen Preisbremse mit möblierten Wohnungen.
Und bis dahin erst einmal ruhig in die Magengrube atmen und davon ausgehen, dass Vermieter nicht aus reiner Gier mit Möbeln um sich werfen. Stefan Beuting aus der DRD Wissen Redaktion hat herausgefunden, da ist nichts dran an den möblierten Wohnungen, mit denen Vermieter ihre Mieter abziehen wollen.
DRD Wissen. Wissensnachrichten.
Wo sind diesen Sommer eigentlich die Wespen geblieben? Wir haben schon mal drüber berichtet, der viele Regen im Frühjahr hat viele Wespennester samt Königinnen und Brut weggespült. Die Deutsche Wildtierstiftung sagt, wir sollten uns nicht zu sehr darüber freuen, dass es diesen Sommer keine Wespen gibt. Wespen sind nämlich Schädlingsbekämpfer. Sie fangen Fliegen, Blattläuse und Mücken, außerdem helfen sie beim Bestäuben von Blüten. Die Wildtierstiftung sagt, wir sollten toleranter gegenüber Wespen sein, schließlich lebten sie sowieso nur bis zum Herbst. Die meisten Wespen gibt es diesen Sommer im Nordosten von Deutschland, dort hat es im Frühjahr weniger geregnet. Hier ein paar Tipps zum Wespenabwehren. Schokokuchen statt Früchtekuchen, Wespen mögen nämlich keine Schokolade, nicht nach den Tieren schlagen oder hektisch bewegen und auch nicht pusten, denn der Atem macht die Tiere gerade erst aggressiv. Die ESA hat ihre verlorene Sonde Philae wiedergefunden. Und zwar auf einem der Fotos vom Kometen Schuri, die Kamera der Muttersonde Rosetta beim Vorbeiflug gemacht hat. Das zeigt jetzt auch klar, warum Philae nicht so gut Daten senden konnte wie geplant. Die kleine Sonde war in einer Art Spalte gelandet und bekam im Schatten nicht genug Sonne zur Energieversorgung ab. Das war der ESA schon klar, aber sie kannte die genaue Landestelle nicht. Auf einem Foto von Rosetta ist Philae jetzt allerdings genau zu erkennen, inklusive Beinen, wenn auch etwas schief. Die ESA freut sich, dass sie Philae jetzt doch noch gefunden hat, ganz kurz vor Ende der Rosetta-Mission. Allerdings hat sie den Kontakt zur Sonde schon vor einiger Zeit abgebrochen, weil ohnehin keine Daten mehr gesendet wurden und weil die Muttersonde Rosetta Energie sparen sollte. Bei uns gelten Regenwürmer als Nützlinge, in Nordamerika sind sie aber das Gegenteil. Dort waren sie während der letzten Eiszeit ausgestorben und das Ökosystem hatte sich an eine Welt ohne Regenwürmer angepasst. Später wurden sie aber von den europäischen Siedlern wieder eingeschleppt und heute durch Angler weiter verbreitet. Durch diese Regenwurminvasion leidet die Artenvielfalt in den nordamerikanischen Wäldern, waren Forscher in einem Fachjournal. Weil die Regenwürmer den Waldboden durchwühlen und das tote Laub darauf in Humus verwandeln, wird die Bodenzusammensetzung verändert. Deswegen wachsen viele Pflanzenarten schlechter als früher und auch die Symbiose zwischen Pflanzen und Pilzen wird gestört. Außerdem breiten sich fremde Pflanzenarten aus, die in einen Boden mit Regenwürmern gewöhnt sind. Laut den Forschern schrieb sich die Front der Regenwürmer-Invasoren in den nordamerikanischen Wäldern jedes Jahr mit 5 Metern pro Jahr weiter.
D-Radio Wissen.
20% hat die AfD gestern bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern abgeräumt. Alle anderen Parteien haben verloren. Wie wir jetzt mit diesem Ergebnis umgehen sollen und was das vielleicht auch für die Bundestagswahl in einem Jahr bedeutet, darüber habe ich mit dem Sozialwissenschaftler Alexander Häusler von der Uni Düsseldorf gesprochen. Und zuerst wollte ich von ihm wissen, ob ihn dieses hohe Abschneiden der AfD überrascht hat.
Nein, es kam eigentlich für niemanden überraschend, der sich intensiver mit der Wahl beschäftigt hat und erst recht mit der Entwicklung dieser rechtspopulistischen Partei. Nichtsdestotrotz hat dieser Wahlsieg ausgedrückt, dass wir eben deutlich eine Krise politischer Repräsentation haben, der eben dazu führt, dass wir ein Protestwahlverhalten auf dem rechten Feld haben, was losgelöst von der möglichen Handlungskompetenz der AfD zustande gekommen ist.
Ich habe gerade schon gesagt, alle anderen Parteien haben verloren, auch die NPD. Nach der letzten Wahl war sie mit 6% im Landtag. Jetzt kommt die rechtsextreme Partei auf gerade mal 3% und scheitert somit an der 5%-Hürde. Ist es auch auf die AfD zurückzuführen?
Absolut. Man kann ganz deutlich sagen, dass die AfD sich weg von einer nationalliberalen Professorenpartei hin zu einer radikal rechten Anti-Einwanderungspartei entwickelt hat. Und das schlägt sich auch darin nieder, dass frühere NPD-Wähler in deutlichem Maße eben auch die AfD gewählt haben. 20.000 Wechselwähler von der NPD sind dort zu verzeichnen. Und das zeigt, dass mittlerweile die AfD sich zu einer Rechtsaußensammlungsbewegung entwickelt hat. Also die Stimmen am rechten Rand für sich bündelt.
Die AfD, die hat es ja schon in mehrere Landesparlamente geschafft. Kann man jetzt sagen, die Partei hat sich mittlerweile etabliert?
Nein, das kann man noch nicht sagen. Sie ist zwar jetzt mittlerweile in 9 Landesparlamenten vertreten, aber die Ergebnisse waren immer Ausdruck ganz spezifischer politischer Gelegenheitsstrukturen gewesen. Und die Wahlen in den einzelnen Bundesländern sind auch nicht allesamt über einen Kamm zu scheren. So haben wir etwa in Mecklenburg-Vorpommern die Situation, dass wir es dort mit einem deutlich dünn besiedelten Flächenland zu tun haben, was stark geprägt ist von abgehängten Regionen, die stark von Landflucht gebeutelt sind. Das ist nicht vergleichbar zum Beispiel in der kommenden Wahl in Berlin oder erst recht nicht in der kommenden Landtagswahl im Frühjahr nächsten Jahres in Nordrhein-Westfalen. Das sind andere Ausgangsbedingungen. Das ändert nichts an der Tatsache, dass die AfD bisher ein reines Vehikel für Unzufriedene und für Rechtsprotestverhalten ist.
Wie bewerten Sie den Umgang der Medien mit der AfD in den letzten Monaten, vielleicht aber auch ganz konkret jetzt bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern?
Nun, da kommt ein Stück weit auch Hilflosigkeit zum Ausdruck und vielleicht auch ein Alarmismus, der auch etwas kritisch zu bewerten ist. Es gibt einen großen Unterschied, ob man über das instrumentelle Verhältnis dieser Partei zu demokratischen Mitbestimmungsmöglichkeiten berichtet oder ob man quasi sich von der AfD die Themen diktieren lässt. Und das ist ein Stück weit so der Fall gewesen. Wir haben in der Wahl die übrige Situation in Mecklenburg-Vorpommern gehabt im Wahlkampf, dass alle Welt über die Flüchtlingspolitik von Merkel geredet hat, die relativ wenig mit dem realen Landesgeschehen in Mecklenburg-Vorpommern zu tun hat. Das heißt, der AfD gelingt es auch im öffentlichen Diskurs und auch in Reaktionen auf Politik und Medien, sich zunehmend ihren Themen in Szene zu setzen. Und ein Resultat daraus müsste sein, dass man deutlich zu einer sachbetonten Politik zurückkehrt und vor allem den Leuten deutlich macht, was wirklich an drängenden Problemen ansteht, was das Thema soziale Gerechtigkeit, sozialer Zusammenhalt angeht und dort vernünftige Alternativen entwickelt, anstatt sich von der AfD immer weiter nach rechts außen vorantreiben zu lassen.
Jetzt haben Sie schon zukünftige Wahlen angesprochen, Landtagswahl in Berlin, nächstes Jahr in NRW. Schauen wir noch ein bisschen mehr in die Zukunft. In einem Jahr stehen die Bundestagswahlen an. Nach den Erfolgen bei den Landtagswahlen, ist damit jetzt klar, dass die AfD auch bundesweit mitspielen wird?
Nein, die Tendenzen gehen zwar natürlich eindeutig darauf hin, aber es ist immer noch nicht klar, weil es sich bei der AfD um eine höchst fragile Partei handelt. Es ist eine Protestpartei, die geprägt ist von erheblichen internen Querelen und Konflikten. Die Partei hat bisher noch nicht zeigen müssen, dass sie in irgendeiner Form realpolitisch handlungsfähig ist. Dieser Beleg steht vollkommen aus. Und um sich wirklich längerfristig in der Parteienlandschaft festsetzen zu können, muss auch in irgendeiner Art und Weise realpolitische Handlungskompetenz gezeigt werden, was bislang noch nicht der Fall gewesen ist. Ein Gradmesser. Hierfür wird mit Sicherheit nochmal die Wahl in Nordrhein-Westfalen sein. Sollte die AfD dort keinen Einbruch erhalten, so könnte es wahrscheinlich sein, dass sie sich durchaus auch längerfristig, mittelfristig in der deutschen Parteienlandschaft verankern kann.
Sozialwissenschaftler Alexander Häusler von der Uni Düsseldorf über den hohen Wahlsieg der AfD in Mecklenburg-Vorpommern.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Jetzt eine ziemlich strange Story, die Menschen in Frankreich und in Afrika gleichermaßen aufregt. Der arme Staat Tschad, der sponsert den französischen Fußball-Erstligisten FC Metz. Pascal Fischer ist der Mann für strange Geschichten hier in der D-Radio Wissen Redaktion. Was ist denn das bitte für eine Idee? Wie ist denn die entstanden?
Nee, der Tschad, besser gesagt die Regierung, will das Image aufbessern und dadurch mehr Touristen anlocken. Deshalb steht jetzt also auf den Metzer Trikots Tschad, Oase der Sahelzone. 12 Millionen Euro soll es dafür geben für den Verein. Das ist eine Zahl, die geistert durch die Medien. Die tschadischen Offiziellen, zum Beispiel der Sportminister oder auch der FC Metz, die schweigen sich da aber aus.
Okay, Touristen bringen Geld, sehe ich ein. Aber nehmen wir mal an, es sind diese 12 Millionen. Das sind ja richtig viel, also es ist ja richtig viel Geld für das viertärmste Land der Welt, kann man ja an der Stelle mal erwähnen, ne?
Ja, und man sollte auch erwähnen, Hunderttausende hungern dort. Die Lebenserwartung liegt bei 51 Jahren und jedes siebte Kind stirbt, bevor es 5 wird. Nur, dann gibt es noch die Terrormiliz Boko Haram, die Leute terrorisiert. Die Wiesen gibt es über Öl, aber der Ölpreis ist eben gesunken, weshalb die Regierung eigentlich sparen muss.
Was gibt es jetzt für Reaktionen auf dieses Sponsoring?
Ja, Zitate. Rausgeschmissenes Geld, schlechter Witz, das sagen Zeitungen und Sportverbände im Tschad. Die Regierung hält dagegen, die Sponsorengelder stammen von Unternehmen. Beobachter bezweifeln das aber.
Der arme Tschad, der sponsert einen Fußballclub im reichen Europa, um uns reiche Touristen anzulocken, trotz Hunger und Terror. Danke, Pascal Fischer aus der D-Radio Wissen Redaktion.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Wir haben jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Ich fange mal mit der guten an. Da geht es um den Panda-Bären. Solange ich mich ja erinnern kann, geht es diesem schwarz-weißen Gesellen nicht wirklich gut. Und jetzt kommt die wirklich gute Nachricht. Panda-Bären sind nicht mehr vom Aussterben bedroht. Zumindest stehen sie nicht mehr auf der roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tiere. Das hat die Weltnaturschutzunion jetzt bekannt gegeben. Und jetzt kommt die schlechte Nachricht. Neu dazugekommen sind die Berggorillas. Die stehen jetzt neu auf der roten Liste, weil es weltweit nur noch 5000 Exemplare gibt. Und die sind besonders gefährdet, weil viele von ihnen in unsicheren Gebieten leben, zum Beispiel in der Demokratischen Republik Kongo. Wir haben uns gefragt, was bedeutet das jetzt ganz genau, wenn eine Tierart auf die rote Liste aufgenommen wird oder wenn sie da wieder runtergestrichen wird? Und welche Konsequenzen hat das? Darüber habe ich mit Arnulf Könke gesprochen von der Umweltorganisation WWF. Und zuerst wollte ich von ihm wissen, welche rote Liste das denn jetzt genau ist, von der die Pandas gestrichen wurden und auf die die Berggorillas aufgenommen wurden, weil es gibt mittlerweile ja mehr als eine rote Liste.
Die Pandas wurden runtergestuft auf der internationalen roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN. Das ist also die rote Liste, die den Bedrohungsstatus von Arten wirklich weltweit untersucht. Und es gibt noch eine Reihe von weiteren roten Listen, die sich dann auf engere Räume beschränken. Es gibt eine europaweite rote Liste für Vögel, es gibt eine deutsche rote Liste für alle Wirbeltiere. Es gibt also wirklich verschiedenste rote Listen und dieses ist die gesamte internationale rote Liste für den ganzen Globus.
Welche Aussagekraft haben die Listen denn? Wenn wir jetzt zum Beispiel uns die verschiedenen Listen mal angucken, als Beispiel den Wolf nehmen, der ist vom Aussterben bedroht, steht in der roten Liste für Deutschland. Das stimmt für Deutschland, aber nicht für die Welt, da geht es dem Wolf vergleichsweise gut. Wird das dann auch irgendwie notiert, dass das nur für Deutschland gilt? Sonst könnte das ja auch verwirrend sein.
Ja, für uns als Naturschützer ist es weniger verwirrend und eher ein wirklich hilfreiches Werkzeug, weil natürlich wir auch in Deutschland die Artenvielfalt erhalten wollen. Und wenn eine Art in Deutschland besonders selten ist, dann sollte man in Deutschland auch entsprechend Schritte ergreifen, um diese Art zu bewahren, weil sie vielleicht auch wichtig ist fürs Ökosystem, oft für die Menschen, für die Natur. Und das gilt natürlich in allen Kontexten, ob jetzt Deutschland, Europa, Welt. Das heißt, für uns sind diese rote Listen wirklich ein ganz wichtiges Werkzeug, um unsere alltägliche Arbeit zu priorisieren.
Mhm. Wer entscheidet denn überhaupt, welche Tiere wo auf welche Liste kommen?
Eigentlich ist es sehr klar umrissen, wie das funktioniert, wer auf welche Liste kommt. Und zwar gibt es klare Kriterien, ob eine Art gefährdet ist oder vom Aussterben bedroht oder stark gefährdet. Das bezieht sich auf drei Dinge. Wie viele gibt es von einer Art? Wie groß ist deren Verbreitungsgebiet? Und wie stark ist die Abnahme oder die Zunahme dieser Art?
Mhm.
Und das sieht man auch in den aktuellen Updates sehr schön. Der Panda, das sind ziemlich wenige, 1860, aber die haben zugenommen, mehr als 17% in 10 Jahren und deswegen sind sie jetzt nur noch bedroht. Der östliche Gorilla, der ja auch sehr stark in den Medien ist gerade, das sind eigentlich mehr als die Pandas, nämlich vielleicht so 5000, aber die haben sehr stark abgenommen, über 80% in den letzten 3 Generationen Gorillas. Und deswegen werden die als vom Aussterben bedroht geführt, weil es eben so stark weniger werden.
Was genau passiert denn, wenn Tiere auf dieser Liste landen? Ist das jetzt quasi nur rein informativ und Basis für ihre Arbeit, haben Sie gerade schon erklärt? Oder haben die Listen zum Beispiel auch gesetzliche Konsequenzen?
Nein, die roten Listen haben keine automatischen gesetzlichen Konsequenzen, aber sind natürlich wichtige Handlungsgrundlage für Naturschützer in NGOs, aber auch für Naturschützende in Regierungen und Behörden und Organisationen.
Hm. Ändert sich jetzt Ihre Arbeit durch diese aktuelle neue rote Liste? Also geht es jetzt irgendwie mehr in Richtung Berggorillas?
Unsere Arbeit ändert sich jetzt grundsätzlich nicht, weil wir ja vorher schon wussten, dass gerade in Subsahara-Afrika im Moment die Wilderei wirklich ein Riesenproblem ist für die Wildtiere vor Ort. Und auch dieser unglaublich eindrucksvolle Rückgang speziell der östlichen Flachlandgorillas, die liegt an Wilderei. Und wir wissen, dass wir vor Ort massiv gegen Wilderei vorgehen müssen und tun das auch schon und wissen, dass wir uns da aber noch mehr wirklich engagieren müssen, dass wir noch mehr finanzielle und andere Unterstützung brauchen auf allen Ebenen, damit wir gegen dieses Problem vorgehen können.
Vielleicht noch zum Schluss kurz die Frage, wenn der Panda-Bär jetzt nicht mehr auf der roten Liste steht, muss sich der WWF dann eigentlich ein neues Symboltier suchen? Den Gorilla zum Beispiel?
Ich glaube, wir werden beim Panda bleiben, weil der Panda ja leider weiterhin immer noch gefährdet ist. Und man muss auch ehrlich gesagt sagen, wir freuen uns wirklich sehr über den Naturschutzerfolg auch auf der roten Liste. Der zeigt, dass langfristig Naturschutz wirklich Erfolg haben kann, wenn NGOs und Regierungen zusammenarbeiten wie in China. Aber es sind trotzdem nur 1860. Das sind nicht viele Tiere. Die sind verteilt über 60 Schutzgebiete, sind lange nicht alle in Schutzgebieten. Und wir haben vor allen Dingen Sorge, dass der Klimawandel den Panda bedrohen könnte, weil er die Bambuswälder der Pandas vielleicht in Gefahr bringt.
Die Pandas sind runter von der internationalen roten Liste für bedrohte Arten und die Berggorillas sind jetzt drauf. Was das bedeutet und wie wichtig diese Listen für die Arbeit von Naturschutzorganisationen sind, darüber habe ich mit Arnulf Könke vom WWF gesprochen. Das war die Redaktionskonferenz. Wir sind morgen wieder da und sagen tschüss, Pascal Fischer aus der DRW Wissen Redaktion.
Tschüss.
Und ich, Sebastian Sonntag. Habt einen schönen Abend. Tschüss, macht's gut.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.